Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und heute ist ein sehr verschneiter Tag in Augsburg, aber wir beschäftigen uns mit einem Thema, das im Normalfall in geschlossenen Räumen stattfindet. In Augsburg gibt es ein großes Stadtarchiv. Was sich da alles versteckt, das werden wir heute erfahren. Und bei mir ist Mario Felkel. Er ist 27 Jahre jung und Archivar in Augsburg. Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich über die Einladung.
Jetzt müssen Sie uns mal erzählen, wie wird man mit 27 Archivar und wie lange sind Sie überhaupt schon in Augsburg dort tätig?
Na gut, tatsächlich bin ich sogar schon länger Archivar, also ich war schon mit 21 Archivar.
Also direkt nach dem Studium dann, oder?
Genau, also ich habe ganz normal das Abitur gemacht. Mit G8 ist man da schon etwas früher fertig und bin dann nach München gegangen. Das war 2012. Und da wird im Rahmen eines Studiums für den gehobenen öffentlichen Dienst die Möglichkeit angeboten, sich für den fachlichen Schwerpunkt Archivwesen ausbilden zu lassen. Und die Möglichkeit habe ich da ergriffen.
Seit wann sind Sie dann in Augsburg, seit Sie 21 waren?
Das war im Jahr 2015. Da bin ich dann direkt als erste feste Stelle ins Stadtarchiv nach Augsburg gekommen und seither da geblieben und bin ein glücklicher Archivar in Augsburg geworden, genau.
Ach, das klingt doch sehr schön. Nehmen Sie uns doch mal mit ins Stadtarchiv in Augsburg. Wo befindet sich das und wie groß kann man sich das vorstellen?
Also wir befinden uns in der alten Kammgarn-Spinnerei. Ich glaube, man kann das am besten einordnen, wenn man sagt, wir sind direkt neben dem Textilmuseum, das sich ja schon ein paar Jahre länger sogar an diesem Standort befindet. Man hat eben in dem alten Fabrikgebäude einer alten Kammgarn-Spinnerei, Augsburg hat ja große Textilindustriegeschichte, in dieses alte Gebäude hat man eben das staatliche Textilmuseum eingerichtet, die Stadtarchäologie und das Stadtarchiv. Und der große Vorteil in so einem großen alten Fabrikbau ist natürlich, dass man wahnsinnig gute Lagermöglichkeiten hat, weil es natürlich ein großer Bau ist und wir benötigen im Stadtarchiv jede Menge Platz für unsere Unterlagen.
Wissen Sie, wie viel Regalmeter oder Kilometer das sind? Kann man das schätzen?
Das sind ungefähr 14 Kilometer. Also wenn man die ganzen Kartons, Leitsordner, Fotos, Karteikästen und so weiter aneinander stellt, dann wären wir bei einer Länge von 14 Kilometern. Das war auch der Grund, warum der alte Standort in der Fuckerstraße dann aus allen Nähten geplatzt ist. Von den städtischen Ämtern bekommen wir laufend Unterlagen, aber auch von Privatpersonen. Das heißt, so ein Archiv ist ja auch nicht etwas, das einmal dann fertig gesammelt wäre, sondern wir erweitern ja ständig unsere Bestände und brauchen eigentlich dann auch ständig noch mehr Platz.
Können Sie uns sagen, was so die ältesten Dokumente sind, die sich im Stadtarchiv befinden? Und was kommt denn da, wenn Sie sagen, da kommen laufend eigentlich neue Unterlagen dazu? Was sind das für neue Unterlagen?
Ja, also ganz so alt wie bei unseren Kollegen in der Stadtarchäologie geht es bei uns natürlich nicht zu, aber unsere ältesten schriftlichen Dokumente, die wir verwahren, die reichen bis ins 11. Jahrhundert zurück. Man kann sich das nicht so vorstellen, dass jetzt wir zu jedem Jahr seit dem 11. Jahrhundert einen dicken Ordner haben und die Überlieferung ist immer gleich umfangreich. Im 11. Jahrhundert sind es Einzelstücke und gerade ab dem 15., 16. Jahrhundert hat einfach die Schriftproduktion in der Stadt wahnsinnig zugenommen und ab der Zeit haben wir wirklich sehr umfangreiche Bestände. Im Prinzip reicht unsere Überlieferung vom 11. Jahrhundert bis in unsere heutigen Tage.
Ich glaube, was ganz spannend für viele Menschen ist, dass man ja auch, wenn man irgendwie versucht, der eigenen Familie nachzuforschen, dass man da ja bei Ihnen, glaube ich, sehr viele Unterlagen finden kann. Wenn ich jetzt in Augsburg zum Beispiel wissen wollte, also ich weiß vielleicht, meine Urgroßeltern sind hier aus der Region, kann ich dann einfach bei Ihnen anrufen und sagen, die und die Person suche ich, gibt es da Unterlagen dazu oder wie läuft sowas ab?
Wir müssen uns natürlich erstmal immer die Frage stellen, wo könnte was über meine Vorfahren überliefert sein? Im Idealfall hat man daheim so einen Schuhkarton rumstehen, der nur von der Oma oder von der Uroma übrig ist, wo sich vielleicht Fotos, Dokumente, Geburtsurkunden, Schulzeugnisse, solche Dinge befinden, die im Laufe eines Lebens oder einer Familiengeschichte über die Jahrzehnte sich so angesammelt haben und die auch nicht weggeschmissen worden sind. Und da hat man natürlich dann ein paar Anhaltspunkte, vielleicht auch einfach aus der Erinnerung, dass man weiß, der Großvater ist in Lechhausen aufgewachsen zum Beispiel. Und dann hat man schon mal einen ersten Ansatzpunkt, mit dem man weiter suchen kann. Und wenn wir uns natürlich dann auf die Suche begeben in öffentlichen Archiven, das Stadtarchiv ist ja öffentliches Archiv, dann können wir natürlich nicht davon ausgehen, dass wir große Stammbäume zu Familien in Lechhausen alphabetisch sortiert im Regal stehen haben. Wir müssen uns ja überlegen, wo ist vielleicht in einem städtischen Amt, in der Verwaltung irgendwie Material über meine Vorfahren gesammelt worden und warum. Zum Beispiel klassischer Fall des Standesamt. Da weiß man, wenn wir geboren werden, wenn wir heiraten oder wenn wir einen Sterbefall zu beklagen haben, dann führt der Weg aufs Standesamt und dort werden Urkunden dazu ausgestellt. Und das schon seit über 100 Jahren. Und damit haben wir da zum Beispiel schon mal einen ganz schönen Ansatzpunkt in den Unterlagen des Standesamts Augsburg oder von Lechhausen, wie es noch eine eigene Stadt, vorher Gemeinde war, dann zu recherchieren.
Das heißt, da gibt es dann wahrscheinlich eine Geburtsurkunde von diesem Großvater aus Lechhausen. Darf ich die selber suchen oder gebe ich das bei Ihnen in Auftrag?
Ja, am besten schreibt man eigentlich eine E-Mail rein. Da kann man dann ja auch schon ein bisschen ausführen, welche Informationen man schon hat. Das ist natürlich für uns immer ganz wichtig, erstmal zu wissen, wo steht man mit seiner Forschung. Es gibt Leute, die haben vielleicht schon einen Stammbaum mit 1000 Personen daheim und denen fehlt nur noch eine ganz kleine Information, um das zu vervollständigen und dann vielleicht die Familienchronik schon in Druck zu geben. Und dann gibt es natürlich Leute, die vielleicht auch in ihrer Biografie Lücken haben, wo vielleicht nicht einmal die Geschwister, Halbgeschwister, der leibliche Vater oder so bekannt ist. Und da müssen wir natürlich dann viel grundlegender anfangen, die Familiengeschichte aufzuarbeiten. Und da helfen wir gerne. Wie gesagt, die Leute schreiben uns meistens erstmal eine E-Mail rein oder einen Brief und dann loten wir aus, wie wir den Leuten helfen können.
Können Sie ungefähr schätzen, wie viele solcher Anfragen Sie bekommen?
Also speziell zur Familienforschung kommen auf jeden Fall täglich Anfragen rein. Das können in einer Woche vielleicht mal 10 sein und auch mal 20. Das schwankt natürlich ein bisschen. Jetzt bewegen wir uns wieder in den Winter und die Situation ist ja momentan auch so, dass man sich vielleicht mehr wieder in den eigenen vier Wänden aufhält. Dann fallen den Leuten alte Familienfotos in die Hände oder man telefoniert mal wieder mit entfernteren Verwandten und dann kommen natürlich Fragen auf. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt im Winter wieder mit steigenden Anfragen zu rechnen haben.
Also wenn ihr über Weihnachten ein Foto findet, von dem ihr nicht mehr genau wisst, welche Tante das ist, kriegt ihr da vielleicht Antworten, solange sie aus Augsburg kommt. Genau. Was für Anfragen kommen denn bei Ihnen sonst so rein?
Also im Prinzip kann bei uns jeder eine Anfrage stellen oder Unterlagen einsehen, der irgendeinen Grund dafür hat. Das ist natürlich in Augsburg als Universitätsstandort auch häufig die Wissenschaft. Also es werden wissenschaftliche Arbeiten zur Stadtgeschichte geschrieben, die ja wahnsinnig spannend ist und eigentlich Europa- oder weltweite Bedeutung hat. Das heißt, da erreichen uns Anfragen von Studenten und Beschäftigten an der Uni in Augsburg, aber auch aus Übersee. Dann gibt es natürlich viele Heimatforscher, die Ortschroniken schreiben, die sich mit speziellen Phänomenen der Heimatgeschichte befassen. Das ist ja ganz bunt, ob das jetzt die Fahrradgeschichte ist oder die Eisenbahngeschichte oder die Geschichte der eigenen Familie. Da sind wir dann eben bei den Familienforschern. Und dann bekommen wir auch viele rechtliche Anfragen. Also nicht alle Unterlagen bei uns sind einfach dazu da, nur die Geschichte aufzuarbeiten. Häufig werden die tatsächlich auch nur fürs Amtsgericht, fürs Nachlassgericht, in Bestattungsfällen benötigt, um bestimmte Nachweise zu erbringen. Wer ist mit wem verwandt? Wer macht vielleicht eine reiche Erbschaft? Und dann begeben wir uns da in den Unterlagen auch auf die Suche nach rechtlichen Nachweisen.
Der Punkt klingt jetzt so, als wären das Unterlagen, die jetzt vielleicht nicht für jeden zugänglich wären. Gibt es da große Unterschiede, wer was auch abrufen darf?
Ja, gerade bei den rechtlichen Anfragen, aber auch bei der Familienforschung greifen wir eben oft auf die Unterlagen von den Standesämtern zu, aber auch auf Meldeunterlagen. Und man kann sich vorstellen, nachdem da in so geballter Form personenbezogene Daten bei uns gesammelt werden, gespeichert sind, muss man natürlich damit rechnen, dass für die jüngeren Unterlagen verschiedene Schutzfristen, datenschutzrechtliche Bestimmungen gelten.
Ab wann ist denn so ein Zeitpunkt, wo man sagen kann, okay, da gilt eigentlich kein Datenschutz oder kaum noch Datenschutz? Da gibt es ja auch so Fristen, sind das 100 Jahre, ist das mehr, ist das weniger?
Also nach dem Bayerischen Archivgesetz, nachdem sich ja auch unsere Satzung des Stadtarchivs in Augsburg orientiert, kann man eigentlich davon ausgehen, dass 100 Jahre nach der Geburt einer Person, wenn das Todesdatum nicht bekannt ist, die Fristen abgelaufen sind, oder 10 Jahre nach dem Tod. Also es gibt so einen postmortalen Persönlichkeitsschutz. Bei den Meldeunterlagen werden zum Teil die Unterlagen auch nach dem Bundesmeldegesetz nur behandelt. Da ist es dann ein bisschen komplizierter. Aber im Endeffekt schauen wir halt immer, wir schöpfen den rechtlichen Rahmen aus, was die Unterlagen hergeben, was die Leute bei uns bekommen können. Und dann kommen die Leute meistens zu den Informationen, die sie brauchen. Aber es gibt natürlich bestimmte Hürden, das ist ganz klar.
Sie haben ganz zu Beginn gesagt, Sie sind ein glücklicher Archivar in Augsburg. Wie sieht denn so ein Alltag bei Ihnen aus? Was sind auch die Dinge, die Ihnen da am meisten Freude bereiten?
Im Prinzip sind die Aufgaben von einem Archivar relativ vielfältig. Also das ist zum einen mal grundsätzlich, dass wir die Unterlagen bei uns ja dauerhaft verwahren müssen. Also einfach auch mal die Unterlagen in Papierform. Wir sprechen ja hier nicht nur von digitalen Dateien, wie wir uns vielleicht so ein ganz modernes Archiv heute schon vorstellen, dass alles digitalisiert ist und überhaupt nichts mehr in Papierform vorliegt. Wir haben ja hier 14 Kilometer Akten, Urkunden, Fotos und so weiter in analoger Form zu verwahren. Das ist natürlich erstmal eine Aufgabe. Dann versuchen wir, die so zu erschließen, dass man sie für verschiedene Anfragen eben besser heranziehen kann. Also wenn ich überhaupt nichts verschlagwortet habe, keine Register erstellt habe, nicht weiß, wo ich suchen muss und wo ich den Karton im Archiv hingeräumt habe, dann finde ich natürlich auch nichts. Darum ist das eben auch keine Aufgabe, die Unterlagen zu erschließen. Und dann eben der große Bereich, über den wir uns ja auch hauptsächlich unterhalten, wie kann man die Unterlagen zugänglich machen, also zum Beispiel den Familienforschern. Und dann bekommen wir natürlich schriftliche Anfragen rein, mit denen wir uns dann den Tag über beschäftigen, den Leuten antworten, vielleicht telefonieren, Unterlagen mit der Post verschicken. Aber wir haben eben auch einen Lesesaalbetrieb, wo die Leute vor Ort recherchieren, wo wir die Originale vorlegen, vor Ort beraten. Und das ist eigentlich einer der abwechslungsreichsten Teile unserer Arbeit, dass man wirklich den Kontakt mit den Benutzern hat.
Also Sie haben da auch richtig Spaß dran, wenn die Leute Interesse an den Unterlagen haben und wenn sie da weiterhelfen können, oder? Höre ich das richtig raus?
Ja, das ist schön. Und leider war das jetzt in den letzten 1,5 Jahren durch die Schließung des Lesesaals, durch diese Lockdown-Maßnahmen schon ein bisschen getrübt, weil wir halt sehr lang geschlossen hatten. Dann macht man vieles schriftlich oder am Telefon und der persönliche Kontakt fehlt dann eigentlich. Das ist natürlich das Schönste, wenn man jemandem weiterhelfen kann und man hat dann auch die direkte Reaktion. Oft sind es ja wirklich so kleine Familiengeheimnisse, die man lösen kann, die vielleicht auch über keine andere Stelle nur zu ermitteln wären. Und wenn wir dann so diesen Missing Link finden, das Dokument, das in der Familiengeschichte noch gefehlt hat, um das Rätsel um die Tante Rosa zu lösen, dann hat man natürlich diese Aha-Momente und es ist schön, wenn man die Leute dabei begleiten kann und das tatsächlich dann auch live miterleben darf, wie die Problemstellungen, die Fragestellungen gelöst werden können bei uns direkt im Lesesaal.
Das klingt auf jeden Fall sehr schön. Es gab vor kurzem einen Vortrag, den Sie gehalten haben. Da gibt es auch ein YouTube-Video dazu. Da geht es auch ums Thema Familienforschung und den habe ich mir im Vorfeld zu unserem Podcast angesehen. Da war es auch so, dass Sie zum Beispiel ganz nette Anekdoten über diese Personen, die Sie da versucht haben oder die Sie da gefunden haben, aus dem Archiv rausgezogen haben. Also Sie wussten relativ viel über die Menschen. Manchmal ist es der Beruf, aber sie wussten zum Beispiel, wer sind die Nachbarn oder manchmal standen auch noch, ich glaube, es gab auch noch so Polizeiunterlagen, da ging es dann um irgendwelche Wirtshausschlägereien. Wie umfangreich sind denn die Infos, die man über Menschen im Archiv finden kann? Also beschränkt sich das bei den meisten Leuten auf Geburtsdatum, Hochzeit, Sterbeurkunde oder gibt es da noch mehr?
Ja, was Sie jetzt angesprochen haben, das sind also die typischen Unterlagen, die man erstmal erwarten würde. Tröge Daten, Geburtsdaten, Sterbedaten, die man dann in einen Stammbaum eintragen kann. Aber eigentlich sind wir, glaube ich, häufig eher auf der Suche nach diesem Fleisch
am Gerippe. Also nach den Geschichten, die da eigentlich dahinter stecken, oder?
Genau, an den Geschichten, die hinter den Menschen stecken, weil wir wollen ja eigentlich wissen, wer waren die Personen und nicht nur, wann haben sie gelebt oder wo sind sie geboren. Das sind so kleine Teile der Biografie, aber man möchte eigentlich immer mehr wissen oder der Familienforscher möchte eigentlich alles wissen. Und die grundsätzliche Schwierigkeit, die wir da natürlich haben, ist, wir verwahren im Stadtarchiv eben hauptsächlich Verwaltungsunterlagen, die bei der Stadtverwaltung angefallen sind. Das klingt ja erst einmal sehr trocken. Und da kann man ja erst mal nicht davon ausgehen, dass ich was über Hobbys, Charakterzüge, nachbarschaftliche Verhältnisse oder so von diesen Personen rausfinde. Aber dass das eben doch immer wieder möglich ist, das finde ich an manchen Dokumenten dann auch so faszinierend. Wenn zum Beispiel jemand bei der Stadt beschäftigt war, dann sind häufig Personalakten überliefert, sei das ein Straßenbahnschaffner gewesen oder ein Urkundenbeamter im Standesamt. Und im Laufe seines Berufslebens kommt es natürlich immer wieder zu ungewöhnlichen Vorfällen, die dann in den Personalakten Niederschlag gefunden haben. Wenn es jetzt zum Beispiel in der Straßenbahn zu einem Vorfall gekommen ist, wo ein Fahrgast den Schaffner beleidigt hat oder der Schaffner den Fahrgast beleidigt hat und dann ist das aktenkundig geworden. Und dann haben wir häufig auch schon zu Vorfällen, die 100 Jahre und länger zurückreichen, sehr spannende Einblicke, die dann eben auch was aussagen über bestimmte Charakterzüge vielleicht. War das jetzt eher ein jähzorniger Mensch oder ein geduldiger Mensch oder hat der sehr schnell die Fassung verloren? Das sehen wir auch immer wieder über die Unterlagen, die beim Stadtgericht entstanden sind. Also wir haben allein für die Zeit vor 1800 um die 30.000 Verhörprotokolle von Augsburgern, die in der Reichsstadt Augsburg vor Gericht gezerrt worden sind, aus welchen Gründen auch immer, ob unschuldig oder nicht, die dann vor Gericht zum Teil unter Folter Aussagen treffen mussten. Und das sind natürlich Dokumente, die wahnsinnig tief blicken lassen in den Verwaltungsalltag, aber eben auch in das Leben der Menschen und über bestimmte Charakterzüge Aufschluss geben können.
Gibt es so eine Zeit, die für Sie besonders ergiebig ist, weil man da einfach wahnsinnig viel über die Leute gesammelt hat? Gibt es sowas?
Man sieht natürlich in der Tendenz schon, dass man zum Beispiel gerade im 19. Jahrhundert in einem Polizeistaat gelebt hat, der wahnsinnig genau auf seine Leute geschaut hat und in einer Weise, die man heute nicht vermitteln könnte, in das Leben der Leute auch eingegriffen hat. Also wenn man zum Beispiel im 19. Jahrhundert in Augsburg heiraten wollte, wenn man einem bestimmten Gewerbe nachgehen wollte, wenn man zum Beispiel hier eine Schneiderwerkstatt aufmachen wollte und sich mit einer Augsburgerin verheiraten, dann ist erstmal genau geprüft worden, wo kommt die Person her, hat die vernünftige Schulzeugnisse vorzuweisen, hat man einen Militärentlassschein, hat man einen Pockenimpfungsschein vorzuweisen, hat man einen guten Leumund, ein gewisses, ein vernünftiges Gehalt, um eine Familie ernähren zu können. Zum Teil findet man in diesen Unterlagen sogar Inventarlisten, wo genau aufgezählt wird, wie der Haushalt der zwei Eheleute in Spee aussieht.
Also da steht drin, wie viele Teller die im Schrank haben.
Richtig. Und ob der einen Gürtel mit einer goldenen Schließe hat und eine Taschenuhr, die 30 Kreuzer wert ist.
Das ist Wahnsinn.
Die Frau hat vielleicht 3 schöne bestickte Trachtenhauben. Und da sieht man auch schon wieder, man kann die Unterlagen dann für die eigene Familienforschung benutzen, aber natürlich auch für die Heimatforschung. Ich meine, es ist ja immer interessant auch, wer hat in meiner Stadt gelebt, ob der jetzt mit mir verwandt ist oder nicht. Es ist ja auch interessant, wer hat vielleicht in dem Haus gelebt, wo ich heute lebe. In Augsburg haben wir wahnsinnig viel alte Bausubstanz. Wenn ich in einem Haus lebe, das aus dem 16. Jahrhundert stammt, dann kann ich mir natürlich da die Frage stellen, wie viele Generationen von Handwerkern, Beamten bei der Stadt oder wilden Typen, die vielleicht öfter beim Stadtgericht zu Gast waren, haben da gelebt. Und das ist, glaube ich, auch sehr spannend in Augsburg, weil wir einfach eine reichhaltige Geschichte haben. Und genau.
Wann geht denn das los, dass man wirklich, also Sie haben jetzt gerade gesagt, Polizeistaat 19. Jahrhundert, im 11. Jahrhundert ist es eher so, dass es mehr so Stichproben sind. Sie haben gesagt, so ab dem 15., 16. Jahrhundert ist so ein bisschen mehr da. Kann man zu dieser Zeit dann auch schon wirklich mehr über die Menschen erfahren?
Ja, wenn ich im 11. Jahrhundert eine Urkunde abgefasst habe, dann habe ich das auf einem Stück Pergament gemacht, also Tierhaut. Ich habe einen Schreiber, einen professionellen Schreiber gebraucht, der überhaupt des Schreibens mächtig war. Und in der Regel sind dann im Hochmittelalter wirklich nur zu ganz wichtigen Rechtsgeschäften überhaupt Unterlagen abgefasst worden, die sich heute bei uns im Stadtarchiv befinden. Im 14. Jahrhundert hat dann so langsam das Papier in der Verwaltung Einzug erhalten. Der Schreibstoff ist günstiger geworden und dadurch konnte ich natürlich auch viel mehr dokumentieren. Und so habe ich dann zum Beispiel schon im 16. Jahrhundert wirklich eine deutlich breitere Überlieferung, weil es einfach auch viel leichter möglich war, in Amtsbüchern, aber auch in Akten Informationen schriftlich darzulegen. Also wenn ich zum Beispiel im Hochmittelalter vielleicht häufig einen Gerichtsprozess zwar abgehalten habe, aber das alles mündlich überliefert habe oder mündlich ausdiskutiert habe, dann habe ich natürlich heute kein schriftliches Dokument dazu. Und wenn ich im 16. Jahrhundert schon viel mehr aufgeschrieben habe, zum Beispiel zu einem Verhör beim Stadtgericht, dann habe ich natürlich deutlich mehr Unterlagen. Also da kann man wirklich sagen, gerade für das 16., 17. Jahrhundert ist die Überlieferung in Augsburg sehr reichhaltig und auch im deutschlandweiten Vergleich sicher ein Archiv, das deutlich mehr Unterlagen hat wie so manches andere.
Liegt es daran, dass die Stadt auch so alt ist, beziehungsweise sich einfach schon so über Jahrtausende entwickelt hat und dann auch einfach im Mittelalter schon eine richtige Stadt war?
Ja, das kann man sagen. Ich glaube, dass das Leben in der Stadt häufig auch deutlich facettenreicher war, wie vielleicht auf dem Land. Also ich habe hier ja unterschiedlichste Handwerkssparten gehabt. Wir sind mit unserer Wasserwirtschaft UNESCO-Weltkulturerbe. Allein zu diesem Bereich hat man wahnsinnig viele Berufssparten, die bei uns in den Unterlagen auch ihren Niederschlag finden. Das waren die Müller, die im Lechviertel an den Kanälen ihre Mühlräder hatten. Das waren Goldschmiede, Silberschmiede, die irgendwo alle von der Wasserkraft auch profitiert haben. Auch von dem Standort von Augsburg an Handelsstraßen. Also da kann man sagen, dass Augsburg durch seinen Reichtum, durch seine Größe, Augsburg war ja schon im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit wirklich eine der ganz großen europäischen Städte, da ein unheimlich spannendes, vielfältiges städtisches Leben hatte. Und gleichzeitig habe ich dann in so einer reichen, selbstständigen Reichsstadt natürlich sehr große Bandbreite an Ämtern, an Verwaltung. Also wo ich auf dem Land einfach ein paar Landwirte hatte mit ihren Höfen, die Nahrungsmittel produziert haben, die Abgaben geleistet haben, die vielleicht einmal vor das Dorfgericht zitiert worden sind, weil sie in einer Wirtshausschlägerei verwickelt waren. Da habe ich natürlich schon in so einer großen Reichsstadt wie Augsburg eine deutlich größere Bandbreite allein an Verwaltung. Ich habe ein großes Bauamt. In der Stadt ist wahnsinnig viel gebaut worden. Man hat unglaublich hohe Steuereinnahmen gehabt. Man hat Familien gehabt wie die Fugger und Welser, die Steuer gezahlt haben, die den Handel in die Stadt gebracht haben, die gebaut haben. Und man hat natürlich auch wahnsinnig viel Zu- und Wegzug in so einer Stadt gehabt. Also in der Zeit im 16. Jahrhundert, als Augsburg mit 40.000 Einwohnern wirklich eine der größten Städte Europas war, da habe ich natürlich jährlich auch tausende Bettler, Vagabunden, die aus dem Umland in die Stadt gekommen sind, gehabt, die hier bleiben wollten. Über die ist dann auch gerichtet worden, wer durfte bleiben, wen hat man wieder aus der Stadt haben wollen. Und bei so einer starken Fluktuation in der Einwohnerschaft, aber auch bei so einem vielfältigen Leben in der Stadt, habe ich natürlich wahnsinnig viele Unterlagen über die Bewohner von so einer Metropole.
Man merkt, Sie sind auch total in der Stadtgeschichte zu Hause. Ich würde jetzt mal mutmaßen, dass Sie auch aus der Region kommen. War das was, was Sie schon vorher immer interessiert hat? Oder ist das wirklich dann, Sie haben ja gesagt, Geschichte hat Sie schon immer interessiert, aber auch so diese Augsburger Geschichte, hat Sie das dann schon als Schüler und als Student dann fasziniert oder kam das erst mit dem Archiv in Augsburg?
Ja, ich komme aus Aschbach-Bäumenheim bei Donauwörth, also ungefähr 35 Kilometer nördlich von Augsburg, und habe mich eigentlich schon immer für die Geschichte meiner Familie und auch für die Geschichte meiner Heimatgemeinde und meines Umfelds interessiert. Ich fand es immer wahnsinnig spannend, einfach über die Geschichte auch zu erkennen, warum sind die Dinge heute so, wie sie sind. Also wenn ich durch eine Straße laufe und einfach um die Geschichte der Häuser, des Straßenzugs und was da passiert ist, weiß, dann verstehe ich vielleicht auch besser, warum vielleicht die eine Straße jetzt eine schöne alte Straße mit romantischen Bürgerhäusern aus dem 16. Jahrhundert ist und warum die andere Straße eher von Plattenbauten aus den 60er, 70er Jahren gesäumt ist. Das kann man ja über die Geschichte einfach ganz gut erklären, und wenn man das versteht, dann kann man sich mit seinem Umfeld vielleicht auch besser identifizieren. Aber wie das in dem Augsburger Umland manchmal so ist, ich glaube, die Leute wissen häufig gar nicht, wie unglaublich herausragend die Augsburger Geschichte bei uns in der Region eigentlich ist. Und so war das bei mir eigentlich auch lange so. Also ich habe Augsburg schon gekannt, man ist manchmal nach Augsburg gefahren, um Einkäufe zu erledigen und solche Dinge. Oder man hat mal einen Ausflug in der Schule ins Textilmuseum gemacht. Aber so um diese große Bedeutung der Augsburger Geschichte über die Jahrhunderte habe ich eigentlich nicht Bescheid gewusst. Und das habe ich dann tatsächlich auch erst über meinen Beruf oder meine Tätigkeit im Stadtarchiv in Augsburg dann so über die, diese 6 Jahre, in denen ich jetzt im Stadtarchiv bin, so nach und nach kennen, schätzen und lieben gelernt.
Wenn man sich dann da mal eingearbeitet hat, ist das auch dann wirklich eine Stelle oder ein Archiv, in dem Sie sagen, da möchte ich auch noch relativ lang bleiben, wenn man da schon mal so drin ist? Oder reizt einen das auch, sich mal nochmal zum Beispiel ein Archiv von einer noch größeren Stadt anzugucken?
Ja, ich glaube, das Schöne ist, dass wir so umfangreiche Bestände haben und so eine reichhaltige Stadtgeschichte, die ja nicht nur die Innenstadt betrifft, sondern auch die Vororte. Das geht ja raus bis nach Oberhausen, nach Lechhausen, Bergheim, Inningen. Jeder Ortsteil hat ja auch wieder eine eigene Geschichte. Und das ist über die Jahrhunderte so reichhaltig, dass man, glaube ich, 100 Archivarsjahre im Stadtarchiv Augsburg tätig sein könnte. Und man wird trotzdem jeden Tag wieder neue Stücke finden, Archivalien, die bisher überhaupt nicht bekannt waren, Informationen, die nicht bekannt waren. Und so wird es einem in so einem großen Archiv, glaube ich, nie langweilig. Und das ist das Schöne, und darum möchte ich hier auch bleiben.
Wenn man sich schon mal so eingearbeitet hat, gell? Was ich mich manchmal frage, gerade je älter die Unterlagen werden, desto schwieriger müssen sie doch auch zu lesen sein. Sind das Schriften, die man dann im Rahmen der Ausbildung lernt, oder brauchen Sie da manchmal auch irgendwie noch Unterstützung von jemand anders, der dann wirklich in dem Fachgebiet zu Hause ist?
Also die Archivare bei uns, möchte ich behaupten, können wirklich fast alles lesen, auch die schlimmsten Sauklauen. Ein Problem sind zum Beispiel Steno-Schriften, das können tatsächlich immer weniger Leute lesen, spielt jetzt im Alltag auch nicht die große Rolle, aber bei den typischen alten deutschen Kurrentschriften, da sind die Archivare ganz fit. Ist aber tatsächlich ein Problem, wenn die Leute zu uns kommen, Unterlagen sich anschauen, Familienforscher zum Beispiel, die vielleicht vorher auch mit solchen Unterlagen wenig oder gar nichts zu tun hatten, dann ist das oft die erste Hürde, erstmal den Zugang zu finden, weil man vielleicht vor dem Dokument sitzt und gar nichts lesen kann.
Wenn ich jetzt so jemand bin, ich habe ein Dokument, ich kann es schwer lesen oder ich kann es gar nicht lesen, ich kann nur einen Teil entziffern, kann man da bei Ihnen auch nachfragen, ob Sie da weiterhelfen können? Geht das?
Also wenn die eine oder andere Adressangabe nicht klar ist oder wir einen Namen haben, der von dem Bearbeiter vor 100 Jahren so hingeschmiert worden ist, dann helfen wir da natürlich gerne weiter. Aber wir können natürlich es im Stadtarchiv nicht leisten, ganze Dokumente zu entziffern und Transkriptionen zu erstellen und den Leuten das in heutiger Klarschrift vorzulegen. Das ist schlichtweg nicht machbar. Aber wir haben gerade in Augsburg eigentlich da eine ganz gute Familienforscher-Community, zum Beispiel beim Bayerischen Landesverein für Familienkunde. Da schließen sich viele Familienforscher kurz, die vielleicht erst seit ein paar Monaten forschen oder schon alte Hasen sind und schon viele Jahre dem Hobby nachgehen. Und da stellt man dann immer wieder fest, bei uns kommt man an die Unterlagen, die Leute machen vielleicht Fotos davon oder bekommen Kopien zugeschickt und zum Beispiel finden sie dann beim Landesverein für Familienkunde da Hilfen, können sich miteinander austauschen und finden dann doch alles raus.
Wenn Sie jetzt sagen, machen zum Beispiel Fotos davon, es ist schon nach wie vor so, dass die meisten Unterlagen wirklich nur in Papierform erhältlich sind, oder? Digital ist wahrscheinlich noch sehr wenig abrufbar. Also es gibt ja diese Kirchenbücher, die sich teilweise digital abrufen lassen. Das ist, glaube ich, ein EU-Projekt mal gewesen, dass die digitalisiert worden sind. Aber sonst ist es ja wirklich kaum möglich, Dinge online abzurufen. Liege ich da richtig? Erste Frage. Und zweite Frage, gehen Sie davon aus, dass sich das irgendwann ändern wird?
Genau, also es ist in bestimmten Bereichen, das betrifft gerade die kirchlichen Archive, schon so, dass man mittlerweile wahnsinnig viel online digital einsehen kann, häufig auch ohne Gebühren. Das betrifft eben die Tauf-, Heirats-, Sterbebücher der Pfarreien, die sich heute meistens ja in Bistumsarchiven befinden und auch für Bayern mittlerweile in großen Teilen, auch für das Bistum Augsburg zum Beispiel, in großen Teilen online befinden. Und das ist natürlich eine zentrale Quelle. Bei den Unterlagen, die jetzt bei uns im Stadtarchiv liegen, das sind eigentlich schon die Standesamtsunterlagen und die Meldeunterlagen, die ganz zentral sind für die Familienforschung. Und beide Bestände liegen halt bei uns nur in analoger Form vor. Man muss sich das ja auch vorstellen, es sind wirklich hunderttausende Meldebögen, Meldekarteien, die zu digitalisieren, wäre ein großer Aufwand. Und wir müssen uns natürlich auch immer fragen, wie oft wird dann das eine oder andere Stück vielleicht überhaupt angefragt. So sind wir da momentan tatsächlich nur dabei, immer im Einzelfall ans Fach zu gehen, die analogen Unterlagen rauszusuchen und dann entweder im Lesesaal vorzulegen oder wir machen Kopien und die Leute bekommen die bequem nach Hause. Wenn man sie im Lesesaal vorlegt, dann kann man Fotos davon machen. Und zur zweiten Frage. Es hat sich in den letzten Jahren wirklich wahnsinnig viel getan. Jährlich kommen Millionen Seiten europäischer Archive dazu, die bequem online einsehbar sind. Und das ist auch beim Stadtarchiv Augsburg der Fall. Momentan können einige Unterlagen, wie zum Beispiel Digitalisate der älteren Steuerbücher, die bis ins Mittelalter zurückreichen, über die Seite familysearch.org eingesehen werden. Und voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres werden wir anfangen, über unsere Archivdatenbank, die man dann auf unserer Homepage anschauen können wird, auch Digitalisate direkt über die Homepage des Stadtarchivs zugänglich zu machen. Und da wird dann Stück für Stück einiges dazukommen, betrifft auch unsere Fotobestände und solche Dinge. Da ist noch nicht genau absehbar, wann das der Fall sein wird. Es ist auch immer eben eine riesige Menge an Unterlagen, egal ob in analoger oder in digitaler Form, die da zu bearbeiten ist. Aber da sind wir guter Dinge, dass es demnächst auch fürs Stadtarchiv online immer besser möglich sein wird, seine Vorfahren oder zur Stadtgeschichte zu recherchieren.
Die Seite Family Search ist nämlich, glaube ich, nicht ganz einfach zu navigieren. Gell? Das erklären Sie auch in diesem Video, wie man da am besten an Unterlagen rankommt. Also sind wir gespannt, wie das dann ist, wenn man das wirklich über das Stadtarchiv in Augsburg direkt abrufen kann, ob das dann ein bisschen einfacher wird. Genau, Herr Fäkel, das waren spannende Einblicke ins Augsburger Stadtarchiv, das ja, glaube ich, den meisten doch so ein bisschen verschlossen bleibt, weil man vielleicht gar keinen Anknüpfungspunkt hat. Aber ich glaube, jetzt wissen wir alle ein bisschen genauer, was sich dort befindet. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch. Das war mein erster Podcast, aber es hat Spaß gemacht.
Ich würde sagen, die Premiere ist doch gelungen. Und wer mehr über das Stadtarchiv erfahren will, findet das Stadtarchiv zum Beispiel auch mittlerweile auf Instagram. Da gibt es mittlerweile auch eine Kooperation mit uns, mit der Augsburger Allgemeinen. Also wenn ihr mögt, schaut doch mal vorbei, was es da so zu sehen gibt. Vor kurzem zum Beispiel sehr schöne Bilder vom alten Stadtbad in Augsburg. Also da mal reinschauen und wir hören uns dann in 2 bzw. in 4 Wochen wieder.